Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Jens, moin. Bist du bereit?
Nee.
Warum nicht?
Ich überlege gerade.
Was überlegst du denn? Wenn du noch überlegst, erzähle ich mal eine Beobachtung, die ich in letzter Zeit recht häufig mache, wenn ich im Straßenverkehr unterwegs bin. Autos mit einem, ich nenne ihn mal technischen Spoiler, wenn du verstehst, was ich meine. So Autos, bei denen man auf den Knopf drückt, nein, anders. Autos, die bei einer bestimmten Geschwindigkeit einen Spoiler haben, der ausfährt. Mhm. Das ist für mich ein technischer Spoiler. Das ist ein Spoiler, der hat eine Bewandtnis, weil je schneller man fährt, desto mehr desto mehr verändert sich die Aerodynamik und manche Fahrzeuge benötigen dann eben einen Spoiler. Sieht man bei uns gerne mal bei einem SL oder bei einem AMG GT, sieht man auch bei Porsche, ich glaube auch hier der Panamera, der hat auch so einen Spoiler, der sich so rausklappt. Und diese Spoiler sehen in der Regel ja ziemlich beschissen aus, wenn du sie einfach nur über den Knopf, wenn du in der Stadt unterwegs bist, ausfährst, weil sie einfach nicht hübsch sind. Sie sind ja auch nicht dafür gebaut, hübsch zu sein. Und ich beobachte immer mehr Menschen, macht selber die Beobachtung, wer ist was für Menschen das sind, die mit ausgefahrenem Spoiler durch die Stadt fahren und es sieht einfach scheiße aus. Weil, sorry, ein SL mit ausgefahrenem Spoiler oder auch ein GT, das ist halt einfach nicht hübsch. Auf der Autobahn bei 200 ist das egal, da muss das ja nicht hübsch aussehen. Aber in der Stadt ätzend. Also ich weiß nicht, und den musst du ja manuell ausfahren. Also der klappt sich ja weg. Und du musst dich ja reinsetzen und musst den bewusst ausfahren.
Damit es cool aussieht.
Es sieht nicht cool aus.
Ja, aber der drin sitzt, meint das.
Es sieht nicht cool aber aus.
Der typische Spoiler-Rausfahrer denkt das.
Ja, genau.
Es sieht scheiße aus. Vielleicht ist das sogar ein Kaufgrund fürs Auto, da will ich einen Spoiler rausfahren.
Ich weiß es nicht. Ich habe das eben wieder beobachtet.
Sieht so aus, als komme ich gerade vom Nürburgring.
Ja, eben nicht.
Also eben nicht. Weißt du, ich komme aus der Tiefgarage in Barmbek Süd.
So sieht es nämlich aus. Und was allerdings, was so aussieht, wie ich komme gerade vom Nürburgring, eben schon wieder mitten in der Stadt zwei hintereinander, ich standen da geparkt, in der Poststraße, einer davon, und die beiden hatten diesen großen Spoiler, also Porsche 911 GT3 RS mit Mantai-Spoiler und diesen verstellbaren, weißt du?
Das ist so ein, also wenn sich ein Sportfahrer alter Schule dieses Auto kauft, so wie mein Freund Jan zum Beispiel, wenn der so ein Auto kaufen würde, ja, dann würde er das benutzen, um damit mal auf Nürburgring eine Runde zu fahren oder, weißt du, so. Aber es wäre der Letzte, der damit in die Innenstadt fahren würde, um irgendwo einzuparken mit beschissener Rücksicht, weil der Spoiler im Weg ist. Das Auto hat da nichts verloren, das ist sinnlos.
Na gut, die Carspotter freuen sich.
Ja, ey, das ist
aber so zwei hintereinander geparkt, ich fand das auch...
Diese Angeberkarren sind das in dem Moment. Nämlich.
Nein, gar nicht. Ja, das sind alles echte Rennfahrer, die steigen auch mit Helm ein und aus.
Nee, mit Gucci-Schuhen.
Gutski.
Mit Gucci-Schuhen mit rutschiger Sohle. Weißt du, das ist so... Ja, jeder wie er mag, ja?
Nein, ich freue mich ja, wenn ich solche Autos sehe. Und in Hamburg ist es ja so, heute ganz witzig, heute Morgen Radio angemacht und da wurde gewarnt, fahrt nicht in die Innenstadt, Verkehrschaos, Elbtunnel gesperrt, große Bauarbeiten am Berliner Tor, bla 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 bla.
Und? So. Schon wieder Streik, U-Bahn, Busse fahren nicht.
So ist es. Du siehst Menschen, also Menschenmassen siehst du, auf Busse warten, also weil da die eine oder andere Bus gibt es, fährt es. Also es ist ganz komisch, sind ganz komische Geschichten. Ich weiß nicht, was da fährt. Fakt ist auf jeden Fall, die Innenstadt ist relativ frei tatsächlich, weil alle gesagt haben, oh nee, ich will da gar nicht hin.
Du kommst
doch
nicht hin.
Ich bin
mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht.
Nee, das nicht. Ja. Nee. Und mit Auto, ja.
Ja, ich hatte das ja schon geahnt und habe mir überlegt, ich muss ja genau über diese Achse Berliner Tor, das tue ich mir nicht an und habe mir vorgestern schon Moja bestellt. Ja. Für heute hin und zurück. So, damit hat sich das erledigt, das Thema.
Ja, neulich sagte jemand zu mir, gerade auch bei dem Verkehr, also ich habe ja jetzt die ersten 3 Wochen Erfahrung und ich fahre ja jetzt immer von Rahlstedt raus zu Leseberg, Ostdorfer Landstraße. Das ist ja auch ein ganz schöner Ritt.
So. Hast du den Hubschrauber bestellt?
Das Navi zeigt mir auch echt immer unterschiedliche Routen und ich bringe morgens jetzt, das finde ich auch nur fair, meine Frau hat gesagt, so Frank, jetzt wenn du in Hamburg arbeitest, die letzten 5 Jahre habe ich Anna-Maria immer zum Kindergarten und in die Schule gebracht. Ab jetzt machst du das morgens. Und deshalb fahre ich erstmal von Rahlstedt nach Farmsen und dann muss ich von Farmsen, ja genau, er guckt mich schon an. So, trotzdem, das ist alles cool, aber ich bin, glaube ich, noch nie immer den gleichen Weg gefahren. Also du musst das mit Navi machen. Und es ist so, manchmal ist es geht's unerwartet schnell und manchmal dauert es halt unerwartet lange.
Ich war am Donnerstag Nachmittag bei Car-Tuning, da habe ich ja meine Reifen immer und meine liegen meine Sommerfelgen. Ist ein geiler Laden, ne?
Kennst du? Gibt's auch schon ewig, klar.
Komme ich auf den Hof und dann steht da gerade ein 500 SL, ein 129er Facelift im absoluten Neuzustand mit AMG-Felgen und ganz kurzen geilen Kennzeichen auch. Ich glaube IZD4 oder sowas. Wahnsinn, was, ey, ich habe gesagt, ich wollte erst Fotos machen, habe ich gedacht, nee, lass mal, unheimlich schönes Auto. Also, es sah aus wie neu. Genau, Sommerreifen, und dann bin ich auch mit TomTom Go da hingefahren, da fährt er hinten rum, über hier in Hammerdamm hinten, tralala, tralala, und ich meine nur so, ungefähr wusste ich, wo ich bin. Und Donnerstag war ja auch schon Streik.
Donnerstag war eine Katastrophe fahren.
Genau, war eine Katastrophe, und auf dem Rückweg ist das TomTom Go mit mir. Ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Immer jetzt hier links, nach 200 Metern rechts, links, durch das Wohngebiet, da lang, Kopfsteinpflasterstraße, hier vor der Ampel. Keine Ahnung, ich wusste nicht, wo ich bin. Plötzlich war ich oben am Horner Kreisel. Ich so, Alter, wie bin ich denn da hingekommen? Ja. Hat aber geklappt, also ohne, dass ich im Stau stand. Und habe dann ins Handy geguckt, auf die Mappe, aufs Map. Alles rot gewesen. Und dann Donnerstagabend war ja die Veranstaltung bei Autonova, war ich ja eingeladen, wo ich ja vor 3 Wochen gesagt habe, ich gehe da nicht hin, weil mich der Volvo nicht interessiert, der neue. Ich bin hingegangen, weil Gunnar mir nochmal eine Einladung geschickt hat extra. Und habe ich gesagt, okay, ich komme, aber nicht wegen des Autos, sondern
wegen des Essens.
Um mit dir zu plaudern. ich wusste nicht, dass es Essen gibt. Um mit dir zu plaudern. Und dann schrieb mir Carsten, geht ihr da auch hin? Ich bin da eingeladen, tralala. Ich kann dich auch, er wollte mich mitnehmen dann. Habe ich gedacht, ey, super, wer weiß, wie der Verkehr heute noch ist, weil der hat mich ja dann noch mit nach Hause genommen hinterher, nach Eimsbüttel. Und die Veranstaltung war mega, total nette Leute. Das war da in diesem Eisen 7, in dieser Indoor-Golfanlage. Ist ja auch nicht weit von Volvo.
Ich kenne nur 9er Eisen, aber egal, ist was anderes. Mach mal weiter.
Ist nicht weit entfernt von Autonova. Total nette Leute und extrem gutes Catering. Also ich war wirklich überrascht, wie gutes Essen war. War echt lecker.
Nicht überrascht war ja, wie scheiße das Auto war.
Naja, was heißt wie scheiße? Es ist einfach nicht mein Auto. Also dieser ES90, das Blödsinn ist an diesem, also der allergrößte Nachteil von dem Auto ist, der basiert auf der Architektur oder auf dem Unterbau von diesem EX90. Der ist ja ein Geländewagen. Wenn du eine Geländewagen Plattform nimmst, eine Limousine drauf klatscht irgendwie. Und das ist ja auch so ein Design. Automotorensport war ja auch gerade Test von dem Auto. Haben sie auch geschrieben. Ja, man weiß nicht so genau, ist es Limousine oder ein SUV-Coupé oder was soll das sein? Der Wagenboden hinten ist so flach, wenn du da einsteigst, sitzt du da so drin, wie so gehockt, weil du die Beine nicht nach unten, da ist nichts. Da unten ist ja ein Batterieboden. Das ist totale Kacke. Also das habe ich nicht verstanden.
Okay.
Und dann machst du den Kofferraum auf und auch da, der ist zwar von der Fläche groß, aber der ist ja nur so hoch. Wie willst du denn da? Hier, bestes also Gegenbeispiel Audi TT. Der Kofferraum ist so groß, dass du da 2 fette Samsonites reinbekommst. Einfach so, ohne irgendwas.
Hartschalenkoffer, so wie man sie halt noch im Keller hat, weil man nicht weiß, wo man die Samsonite wegschmeißen kann.
Gibt's die Marke überhaupt noch?
Doch, gibt's noch. Aber ich muss lachen. Das ist geil. Da muss ich mal drauf raufspringen, bevor wir dann auf den TT schwenken, damit wir wieder über schöne Autos reden.
Nee, nochmal zu Autonova zurück. Halt. Gunnar, nochmal vielen Dank, war total nett. Top-Veranstaltung, super Essen, total nette Leute getroffen. Jetzt auf zu deinem Koffer-Thema.
Jetzt zum Samsonite. Nee, weil ich sage, die hat jeder noch im Keller liegen. In den 90er Jahren, dieser Hartschalenkoffer von Samsonite mit so einer Dichtung, wo du wirklich das Gefühl hast, also der Gedanke war ja, wenn du mal mit dem Flugzeug abstürzt, ne? Der dein überlebt. Koffer wird irgendwo angetrieben, angetrieben, kann man das so sagen.
Das Coolste war bei mir in der Oberstufe, ja? Im Gymnasium.
Oh, hatte ich auch.
Wenn du einen Samsonite Hartschalen-Aktenkoffer hast.
Hatte ich.
Nur dann warst du cool.
Ich weiß, hatte ich.
Aber wurde hast ja du immer noch gar nicht gelebt, wie ich in der Oberstufe war.
Nein, das nicht. Aber ich hatte ihn natürlich etwas später. Aber ich war einer von diesen Assis, die so einen Hartschalen-Koffer
Samsonite hatten. Ja, in deiner Zeit war es aber nicht mehr cool.
Doch, war immer
nein,
noch cool.
Nein.
Doch, definitiv. Nein. Definitiv. Und, pass auf, und ich hatte damals von meinem Schwarm, von dem ich niemandem erzählt hatte, dass ich sie geil finde, die Initialen da drauf. Da habe ich mich jeden Tag drüber gefreut. Aber niemand erzählt. Wusste das. Und keiner weiß.
Wie waren die Initialen?
Das
sag nur die Initialen, sonst nichts.
HJ. Ich kann nichts dafür.
Helga.
Nee, ach so, jetzt fängst du an zu raten, oder was?
Helge.
Ja.
Dein ja, Schwarm Fall, Helge Jürgensen.
Auf jeden Fall war das damals schon so, dass man davon abgeraten hat, weil das ja eine einseitige Belastung ist. Kinder sollten ja einen Rucksack nach Möglichkeit tragen.
Was eine
tragen.
Einseitige Belastung? Die Initialen von seinem Schwarm gekoppert zu haben, das ist wirklich ja, eine einseitige
das ist
Belastung.
Sehr einseitige. Ja. Und was man damit immer gut machen konnte, also erstmal konnte man damit Treppen runter, also die Dinger waren ja unfassbar stabil, muss man ja sagen. Dieser Kunststoff.
Ich kann nicht mehr.
Doch.
Mit und, Initialien, das ist der Hammer.
Ja, warum?
Von Helge.
Ja. Nein, das war so. Und einer lacht jetzt und der hört auch meinen Podcast, mein lieber guter Freund Arschi genannt Thomas. Pass auf. Und der, also und der
ist
wiederum.
Der verheiratet und deshalb heißt der Arschi, oder was?
Ja, genau. Also schon immer, haben seine Brüder ihn so genannt. Also, nochmal zurück. Zu der Geschichte, weil er wird sich an den Samsonite halt immer erinnern, weil wir haben einen sehr, sehr strengen Lehrer gehabt, als Klassenlehrer. Der war eigentlich gar kein Klassenlehrer, aber bei uns, weil wir so eine etwas auffälligere Klasse waren, musste der nochmal einspringen. Und ich habe mir damals einen Streich erlaubt, wie ich halt mit meinen blöden Gedanken so unterwegs bin. Ich habe eine Reißzwecke genommen und habe die quasi mit Tesafilm unter den Griff vom Samsonite gemacht. Und habe meinem Kollegen dann so, also die Reißzwecke natürlich dann nicht in der Hand gehabt, meinen Koffer gegeben und gesagt, kannst du den mal kurz für mich tragen? Und er hat halt voll zugegriffen, die Reißzwecke und das Gewicht des Koffers natürlich sofort einmal richtig schön in die Hand reingepiekst und hat geschrien, aua. Und der Klassenlehrer hat dann, was ist los? Ich so, halt, so, weil ich wusste, da kriege ich, glaube ich, richtig, richtig, richtig Ärger. Und er hat es für sich behalten. Hackler hat sich wehgetan. Was für eine dramatische Geschichte. Also, Samsonite, aber diese Hartschalenkoffer, ich glaube, die haben alle noch im Keller, weil du nie weißt, wie du die entsorgen sollst. Also, die kannst du ja eigentlich dann noch nutzen, um irgendwelche Sachen da reinpacken.
Sondermüll.
Du hast aber soll ich dir was sagen? Du hast das Gefühl, du schmeißt etwas total Intaktes weg, weil die gehen ja nicht kaputt. Das ist ja der letzte Koffer, der auch wirklich, egal welche Airline und egal welchen Mitarbeiter, der überlebt es auch, hin und her geschmissen zu werden, von diesem Wagen runterzufallen oder sonst was. Die krass, ne? Koffer, die waren schon stark.
Apropos Geschichte, weil du gerade Geschichte sagst, ich habe die neue Motorklassik im Briefkasten gehabt.
Ich auch. Oh, da ist was für dich drin.
Genau,
oh.
Und da ist die Geschichte drin von dem Herrn Jansen, der hat mich auch mal angerufen, wir haben noch mal drüber gesprochen, über das Thema länger. Mhm. Der Jansen ist ja Ferrari, wie sagt man das, nicht Gutachter, sondern der weiß alles über Ferraris, muss man so sagen. Also ist sehr in dem Thema drin. Und der hat eine Reisegeschichte geschrieben mit dem Ferrari 400 GT, hat auch noch einen Vergaser, handgeschalteten silbernen. Den hat er seit über 20 Jahren. Mit dem ist er nach Südfrankreich gefahren oder Mittelfrankreich.
Ich wette, du hast jedes Wort gelesen.
Jedes Wort zweimal. Und ist auch in Altona gestartet mit dem Autoreisezug bis Lörrach.
Ah, sehr gut.
Ja, beschreibt auch, wie man da morgens einen Kaffee kriegt und so.
Ist er in Hamburg?
Ja, ist ein Hamburger. Wagen hat ja auch Hamburger Kennzeichen.
Ja, dann kann er doch mal hier
Hamburg,
zu uns kommen.
Hamburg, HHGT, irgendwas so schön. Ich habe ihm auch geschrieben, wie sehr mich die Geschichte gefreut hat, weil der Ferrari 400 ist ja immer noch mein Herzensauto. Und die Geschichte, also diese Ausgabe der Motorklassik werde ich nicht ins Altpapier schmeißen. Mhm. Die bleibt bei mir.
Ich habe das gesehen. Also bei mir liegt sie tatsächlich noch ungelesen auf dem Küchentisch. Oh. Und ich habe das nur gesehen und habe gedacht, oh, das ist ja die Geschichte für Jens hier. So,
das weil, war fürs Herz sehr schön. Was fürs Herz übrigens gar nicht schön war, bei Autonova, bei der Präsentation, stand der Stefan Schulz, der Verkäufer, da. Und er hat ja was über das Auto erzählt, das war präsentiert. Und sagte dann, das ist der Nachfolger von Volvo S90. Und da hatte ich kurz, habe ich das Gefühl, meine Herzklappen, irgendwas hat ausgesetzt.
Nee,
ich habe gedacht, ich brauche direkt einen Sanitäter da.
Aber du hast doch bestimmt.
Wie kann man denn behaupten, dass dieser ES90 der Nachfolger vom S90 ist? Was soll die
Scheiße? Hast du laut gelacht oder wie?
Nee, ich habe so ganz laut so gemacht. Ein Kunde hat mich angeguckt und gelacht. Ich stand da so am Tresen, habe mir so in die Brust gehalten. Weil das Bescheuerste ist, der S90 wird immer noch gebaut in einer total geilen Facelift-Variante, also mit den neuen Scheinwerfern, mit dem bisschen größeren Innenraumdisplay, gleiche Form außen, gibt's in diesem neuen Mulberry Red gibt es sogar diesen neuen S90, aber nur in China. Der wird nicht exportiert.
Ja, jetzt gibt's jetzt gibt's den Grund. Geh doch nach China, mach da die Garage 11 auf. Nee,
umgekehrt, exportiert das Auto doch mal.
Ach so.
Was soll das denn hier mit dem, also okay, wo haben wir stehen geblieben? Ist mir nur gerade wieder eingefallen.
Ja, wo waren wir stehen? Achso, ja.
Ferrari 400.
Ja, genau. Emotionale Geschichte auf jeden Fall.
Ja, emotionale Geschichte, genau. Ach ja.
Ja, sehr emotional war übrigens eben, ich kam hier in die Garage 11 und habe dann mich mit Jens zusammen in den Audi gesetzt, in den TT. Dieser Audi, den wir ja angekündigt hatten und den Jens natürlich auch gleich innerhalb von, keine Ahnung, 48 Stunden verkauft hatte. Und mir war ja wichtig, das habe ich damals ja schon gesagt, ich muss mich in so ein Auto reinsetzen und ich muss einmal abgleichen, ob die Feelings, die ich so habe und auch die Erinnerungen, die ich habe an dieses Auto von früher beziehungsweise von den Eindrücken auf Bildern, ob das jetzt noch ob das transportiert wird. So, und ich setze mich da rein. Jens war so lieb und hat sich auf den Beifahrersitz gesetzt und wir saßen da drin und haben jeden einzelnen Schalter betätigt, gedreht, geklickt. Und wisst ihr,
das ist immer gebaut.
Du sitzt da drin und du denkst, das ist das perfekte Sportwagen-Cockpit. Aus. Diese knackige Schaltung, dann dieser Schaltknauf und das Design des Gummis, was so aussieht wie bei so einem alten Quickshot-Joystick, richtig geil. Dann die Tasten und dann, wir sitzen da beide so drin und ich drücke so auf diese Taste von der Sitzheizung. Und das ist keine Taste, sondern das ist so ein Knopf, der rauskommt, so plopp. Und dann kannst du ihn drehen auf die Intensität und wieder reindrücken, wenn du willst. Ey, ganz ehrlich, alles, was du da hast, und du sitzt vor diesem Lenkrad, und ich habe zu Jens gesagt, ey, das kannst du einfrieren, dieses Lenkrad, und 20 Jahre lang in jedem sportlichen Audi bauen, dieses Dreispeichen-Audi-Lenkrad komplett, und es findet sich ja überall dann diese Optik wieder mit so einem runden Kreis, mit so Ausbuchtungen, Pünktchen quasi drumherum.
Vor allen Dingen, alles, was wie Metall aussieht, ist Metall, ist kalt und ist Metall.
Und du klimperst da drauf rum, dann dieses Beruhigende, dass du machst deine Musik an und dann kannst du diese Klappe zumachen, dann siehst du dein Display nicht mehr, du guckst auf deine Rundinstrumente, die auch wunderbar verpackt sind, schöne Zeiger, alles
also,
TT-typisch.
Der TT,
unfassbar.
Das war 2 Tage lang Social-Media-mäßig vollkommen krass. Hat auch ein paar Leute ihre Mitgliedschaft gekostet, also sind gesperrt worden bei mir. Also, dieser TT hat keine ESP und keinen Spoiler. Riesendiskussion, weil der erste hat direkt einer geschrieben, ich hasse dieses Auto, mein Freund hat sich mit so einem Auto totgefahren.
Hast du schon erzählt?
Tralala, tralala.
Hast du schon erzählt? Hast du letztes Mal schon erzählt?
Genau, das habe ich ja gelöscht. Dann kam der Wagen ja am Montag, da ging die Diskussion wieder los. Und auch fachlich natürlich Bullshit. Von irgendeiner, siehst ja dann die Bilder und irgendwelche Audi-Freaks, die mit TTs im Hintergrund und tralala. Und einer war besonders penetrant, auch auf Instagram, hat dann selber eine Story draus gemacht, dass ich ihn gesperrt habe, der mir unterjubeln wollte, dieses Auto hätte einen gefakten TÜV. Weil der Spoiler ist, wäre definitiv Licht. Man müsste diesen Spoiler nachrüsten und der TÜV wäre gefaked und ich würde die Leute bescheißen und überhaupt. Vollkommen brutal. Er hat auch nicht aufgehört. Also gesperrt raus. Er hat auf Instagram weitergemacht, gesperrt raus. Dann hat er selber eine Story gemacht mit so einem Screenshot, dass er gesperrt wäre bei mir und ich bin der größte Betrüger. Ich war bei Alex, habe auch mit Alex über das Thema gesprochen. Ja, es gab damals Tote, es gab Leute, die hatten Unfälle mit dem TT in dem Frühen, was man nicht verschweigen darf. So tragisch das ist, sind aber alles Grenzbereichsunfälle gewesen. Und auch Matthias ruft mich an und sagt, hey Jens, ich habe hier gerade einen Podcast gehört, ich bin ja gerade in Italien, kannst du dich erinnern, ich hatte doch auch einen TT. Und Matthias hatte einen der allerersten TTs, den hat er mit Presserabatt gekauft und abgeholt, bevor das Ding überhaupt, hat den in Ingolstadt selber abgeholt, bevor der überhaupt beim Händler stand, so ungefähr. Der hatte auch keinerlei Extras, keine Klima und kein Radio, kein nichts. Hatte auch nur die Drehregler. Und der sagt auch, der wäre mal mit Carsten, der Kofferraum ist ja riesig. Voll beladen mit Foto-Equipment. Und wäre nach Frankfurt auf dem Weg gewesen und da wäre es zu einer ganz brenzligen Situation gekommen, wir fast in die Leitplanke mit dem Auto. Ja, Heck wäre ausgebrochen. Ich sage, wo war das denn? Ja, wäre so um die 180 gefahren in Kasseler Bergen. Dann habe ich kurz hingehalten und gesagt, ja, Matthias, ein vollbeladener TT in den Kasseler Bergen mit 180 ist ja auch eine Grenzbereichsgeschichte.
Ja, klar.
Ja, ist ja so. Also diese, und man darf das nicht vergessen, diese Unfälle, der jetzige Besitzer hat mir den aus München gebracht, das sind 6 Stunden und 20 Minuten aus München nach Hamburg und sagte nur, also er wüsste jetzt nicht, also er hätte jetzt keinerlei Grenzerfahrung gehabt mit dem Fahrzeug. Der ist ja schnell gefahren auch, ja, so. Also diese Diskussion war ich bei Alex und Alex war 2 Tage die Woche da, der war ja krank und hatte dann, sage ich zu ihm, ja, es gibt ja diese, es gäbe ja keine Pflicht, den Spoiler nachzurüsten, ESB. Und er sagt ja, da müsste man mal schauen, was in dem KPA-Eintrag steht. Ich soll ihm mal bitte Fahrgestellnummer, HSN und so weiter schicken. Habe ich gemacht. Alex hat mir gestern die Original-KPA-Auszüge geschickt, Es ist Pflicht, diesen Spoiler nachzurüsten bei jedem TT ab Dezember 99. Tatsächlich.
Ja, weil er dann...
Es ist Pflicht. So. Ja. Nicht, weil er dann, sondern in diesen KPA-Unterlagen.
Ja, der ist aber vorher hier.
Es ist Februar 99. Also muss ich ihn nicht nachrüsten.
Genau.
Einfache Geschichte. Da können irgendwelche Leute aus TT-Foren und was das alles für Klugscheißer waren auf meiner Seite, ja, können die 10-mal erzählen, ich würde die Leute bescheißen. Es ist halt falsch. Ich habe jetzt sogar den KPA-Ausdruck, dass mit diesem Auto alles korrekt ist. Alex hat es mir geschickt. Punkt aus Ende. Ja, ja. Mehr geht ja nicht. Das Schönste ist die Geschichte von dem Käufer. Der Käufer ist ein Zuhörer, der alle unsere Folgen gehört hat. Der hat mich angerufen und gesagt, ja, Herr Selder, ich würde gerne das Auto kaufen.
Ach, das ist eine schöne Geschichte.
Vorher auch schon mal geschrieben. Hat dann zu mir gesagt, ich höre das ja ab und zu, aber ich freue mich jetzt mal wie ein Schneekönig drüber. Er hätte noch nie ein Auto einfach so am Telefon gekauft, aber er hätte die ganzen Folgen gehört, schon von 2 aus 11. Und er wüsste ungefähr, wie ich drauf wäre. Und
das wäre auch komisch, wenn nicht, nach so vielen Stunden unseres Gelabers.
Er sagt, ich wäre der einzige Händler, wo das Auto einfach so kaufen würde. Am Telefon, würde er so machen. Und dann schicke ich ihm den Vertrag und dann kommen Bilder zurück, wie der Vertrag bei ihm auf dem Schreibtisch liegt. Und da drauf steht ein schwarzes Audi TT-Modell. Dieses schwarze Audi TT-Modell hat er von 4 Seiten fotografiert. Ist exakt so wie der hier steht, inklusive keine Klimaanlage. Selbst dieses kleine Modell hat die 3 Drehregler innen drin. Hat auch keinen Spoiler hinten und gar nichts. Er hat auch einen ganz frühen TT gesucht immer. Und jetzt hat er ein Auto gefunden, was exakt ist wie das Modell, was er sich 1999 von seinem Taschengeld gekauft hat. Das heißt, er hat dieses Modell auch schon seit 27 Jahren. Was eine geile Story, oder?
Ja, Wahnsinn.
Ey, unglaublich.
Wahnsinn.
Da muss ich wirklich sagen, das berührt mich.
Ja, das ist so. Kannst du dir kaum ausdenken.
Und auch der mir den gebracht hat, der sagte dann auch, ich bringe ja Leute zusammen. Ja? Ich bringe einen zusammen, der sucht und der andere gibt es ab. Er kam auf die Idee, mir das aus München zu bringen, was ja schon ziemlich wild ist, weil er hat hier nie ein Auto gekauft, er war hier noch nie. Ja? Er kommt hier hin, ist nach München zurückgeflogen, nach 48 Stunden sage ich, hier das Auto ist verkauft, tralala, so und so. Und dieses, dass er mir das gebracht, das Auto hätte nie den Weg gefunden. Das ist der Punkt.
Nee, nee, klar. Das hat, ich weiß, was
nur
du meinst.
Nur dadurch, dass es hier stand,
stimmt,
und den Weg ja zu diesem neuen Besitzer gefunden. Und das macht die Geschichte von diesem Auto so vollkommen. Das Coolste an dem Auto ist übrigens, es ist eh erst dritte Hand gewesen. Und der Zweitbesitzer, der hat ihn über 10 Jahre gehabt, ist ja ein Audi-Ingenieur gewesen aus dem Werk. Mhm. Und der Wagen hat im Scheckheft alleine 4 Stempel, mhm, nur aus dem Audi-Werk aus den, mhm, letzten Jahren. Mhm. Da, also auch da, die ganzen Unterlagen von dem Auto sind ein Traum. Scheckheft, Bordmappe, alle Rechnungen, alles dabei. Und ich habe ihn hier durchgemessen, wie er ankam, er ist komplett nachlackierungsfrei. Also du kannst auch da, du, wenn du das haben, also wenn ich ein TT suchen würde, die, dann wär's der.
Du, die Folge heißt dann komplett nachlackierungsfrei, aber mit Fake TÜV. Genau, wolltest du sagen, ne?
Ja. Das ist eine schöne Geschichte. Ach so, was auch eine schöne Geschichte total wird.
Ja.
Meine A-Klasse ist Ende nächster Woche fertig. Und ich fliege nach Stuttgart am 1. April und fahre dann mit der S-Bahn nach Wernau am Neckar und hole die A-Klasse ab, die blaue. Und dort treffe ich den Lukas von der Oldtimermarkt. Und dann fahren wir zum Mercedes-Museum und dort trifft meine A-Klasse die NAFA, mhm, die Nahverkehrsstudie. Eigentlich sollte meine A-Klasse, hatte man sich gewünscht, die Vision A zu treffen, aber die gibt es nicht angeblich. Entweder steht in irgendeinem Lager oder ist nicht fahrbereich oder whatever. Und das Museum hat aber die NAFA und Museum findet es eine tolle Aktion. Also ich finde es von Mercedes auch geil, dass sie das machen. Ne? Und wir treffen da die NAFA, die wird rausgeholt und meine A-Klasse trifft die NAFA. Und die NAFA ist eine 2,50 Meter lange Studie, 1,50 breit, die sehr schräg aussieht.
Liebevoll Feschbar-Wägele genannt.
Ja, pass auf, ist von 1981. Und ist 1981, man muss überlegen, wie sah das Mercedes-Benz-Programm 1981 aus? Ja,
yeah, was war das? Da gab es noch nicht mal einen 190er, by the way.
Genau, da gab es einen 123er, einen 126er. Also ein bisschen barock alles. Mhm. Und plötzlich kommt Mercedes und sagt, hier, guck mal, so stellen wir uns die Zukunft im Straßenverkehr vor. Die NAFA-Studie, 2,50 Meter langes Auto,
Schiebetüren.
Brutal, mit Schiebetüren sieht ganz brutal gesagt aus, als würde es in einer Golfkarre irgendwie eine schräge Front ankleben.
Ja, ja, ja.
Hat aber eine Volllederausstattung, ein Automatikgetriebe und eine Klimaanlage. Die Klimaanlage braucht es auch, weil das Ding hat nämlich keine Fenster, die du öffnen kannst.
Und damals eine Vierradlenkung und einen Wendekreis von nur 5,70 Meter.
70, genau. Ja. Und dann haben sie überlegt, ja, bringen wir auf den Markt, dann haben sie kalkuliert und dann waren sie bei 20.000 D-Mark angelangt.
Und dann haben sie gesagt, oh,
das wird nichts. Und genau, überhaupt, das Ding sah ja, das sieht auch heute noch ein bisschen schräg aus, ja. Wenn man es aber heute sieht, sieht man sofort, dass es aus der Idee die A-Klasse und der Smart geworden sind, weil das ist halt so. Sieht man, also von vorne sieht es aus wie eine A-Klasse, von der Größe ist ja schon Smart.
Ja, ja.
Und auch von der Idee her ist übrigens ein Dreizylindermotor mit 1 Liter Hubraum, 45 PS. Mhm. Auch das, der Smart hat ja auch 3 Zylinder hinterher, mhm, ne? Mhm. Also der Smart ist, man hat es dann geschafft, 17 Jahre später das Auto auf den Markt zu bringen, wollen wir es mal so ausdrücken, ne? So ungefähr. Und ich freue mich total, dass Mercedes das macht, weil also das ist auch eine ganz fette Story für mich, finde ich voll cool.
Jens,
also. Und es wird natürlich auch eine Geschichte mit der Oldtimermarkt, das wird lustig.
Jens, wir feiern dieses Jahr 140 Jahre Innovation.
Ja.
Ja? 140 Jahre Automobil, 140 Jahre Mercedes-Benz Innovation. Und die A-Klasse ist ein absoluter Meilenstein gewesen Ende der 90er Jahre. Und zwar, weil das Auto für Mercedes unfassbar mutig war. Ja? Ein SLK, also einen kleinen SL zu bringen, das ist nicht mutig. Das wird schon funktionieren in einer Zeit, in der andere schon seit ein paar Jahren sowas bauen. Aber die A-Klasse war damals komplett eigenständig, hatte mit dem anderen Konzept anderer nichts zu tun. Achtung, klar, ist ein Audi A3 irgendwie das.
Nein.
Aber das kann man nicht.
A2 meinst
damit,
du?
Ja, nee, ich meine damit nur, andere hat. Also A2 kam ja später, A2 kam ja quasi als Reaktion auf eine A-Klasse.
Die A-Klasse hat keinen will, ist,
die Konkurrenten. Hat kein, nein, genau.
Also die hat zwar auf dem Markt einen Konkurrenten vom Preis.
Richtig.
Oder vom Marktsegment, wo man
richtig
denkt, aber von der Sache her keinen.
Nein.
Der einzige Konkurrent ist noch ein Twingo ganz früher.
Ja, weiß ich nicht, aber doch, ich weiß nur damals, und so hat sich das auch angefühlt, diese Autos zu verkaufen damals. Du wusstest eins ganz genau, das Auto ist im Verhältnis zu anderen Fahrzeugen teuer, genau wie bei Smart auch. Ja? Aber es hat einen Grund, warum die Menschen sich zu diesem Auto überzeugen lassen. Das heißt, du bekommst Kunden und du erklärst dieses Auto und die erkennen all die Vorteile. Du hast dich ja damals da reingesetzt in so eine A-Klasse und hast gesagt, oh, das ist aber geil, dieses höhere Sitzen und die Sitzposition. Und
dieser Platz.
Dann dieser Platz, dann dieses Sitze rausnehmen und wirklich einen ganz ebenen, stabilen Boden zu haben. Dieses innovative Design, auch dieses innovative mit den Scheibenwischern. Das hat sich alles wirklich innovativ angefühlt. Also mehr Innovation, ehrlich gesagt, als in so einem Auto, konnte man sich gar nicht vorstellen.
Aber jetzt überleg trotzdem mal, wie krass war das, wie du 1981 diese Nahfahrt gesehen hast.
Ja, gut.
In dem Umfeld von der Modellpalette von Mercedes.
Ja, damals. Ja, gut.
Und was lustig ist, die haben damals kalkuliert, 1981 soll 20.000 Mark kosten. Mein Smart Limited 1 1998 hat 19.800 Mark gekostet. Also den Preis haben sie gehalten, aber auch 17 Jahre später.
Ich guck mal eins. Ich muss mal gucken, in welcher Automotorsport diese Nachfahrstudie vorgestellt wurde. Und dann schnappe ich mir mal die ein, zwei Ausgaben danach, wo die Menschen Leserbriefe geschrieben haben. Weil das willst du nicht lesen. Nee, also die Mercedes.
Zerrissen.
Na klar, also die Mercedes-Leute haben das zerrissen. Klar. Und auch bei uns, wie viele Jahre das diskutiert worden ist, ob man dem Image einer S-Klasse gut tut, wenn man ein Auto in der A-Klasse Klasse anbietet. Wo ja, ich sage, das ist doch Schwachsinn.
Du musst aber aus heutiger Sicht, wenn du heute drauf guckst und sagst dir, Alter, was haben die 1981 gebaut? Mhm. Hm. Einen allradgelenkten, klimatisierten mit Vollleder, das war ein Luxusauto innen drin. Ja? Hm. Armaturbrett, hm. Alles Leder gewesen. Hm. Ja? Hm. Ein Kleinstwagen mit so einem Wendekreis in 2,50 Meter, das hatten die fertig, das kann nicht sein. Hm. Das ist ja unglaublich visionär. Aus heutiger, jetzt erkennt man das ja erst eigentlich. Jetzt retrospektiv siehst du, was ist dann passiert. A-Klasse, Smart, etc. pp. Und jetzt kannst du erst begreifen, wie krass diese NAFA-Studie eigentlich ist.
Jens, ich komme mit am 1. April.
Ja, total geil.
Ich komme mit.
Ja, musst du den Flug buchen.
Ja, ja, kein Problem, mache ich.
Aber wir kommen erst am 3. zurück oder so, ne? Also,
das ist so lange braucht man mit einer A-Klasse, oder? Hä? So lange braucht man mit einer A-Klasse.
Nee, das ist ja eine Tour.
Ja, ja, ist schon klar.
Ja, müssen wir nachher drüber sprechen.
Ja, machen wir. Ja. Ja, so, dann, also heute ist es echt ein bisschen bunt. Also, der TT, darüber sind wir eben gekommen und über die Qualität vom TT und...
Achso, noch eine geile Qualität, hier ist ein A310 noch gekommen, ein Breitbau, ein A310S GT Pack, ein deutsches Auto von 1984. Geil mit dem Alpine-Radio. Och, ich liebe diese alten Alpine-Radios.
Ja, genau. Also, ja, genau. Dieses typische Alpine-Radio mit diesen grünen, durchsichtigen Tasten, ja. Meistens drei Stück. Ja. Dieser kleinen Bedieninsel unten links meistens. Ja,
und ganz geil schon mit abnehmbarem Bedienteil. Kassettenradio mit abnehmbarem Bedienteil. Ganz, ganz fett.
Und
ganz,
die Alpine-Radios waren ja damals wirklich leider, also es war ja immer so, die waren immer noch mal einen Schwung oben drauf am Preis.
Alpine-Radio in der Alpine-Schrift.
Ja, Name ist derselbe.
Die Alpine ist unfassbar vom Zustand her. Ich habe ja ein Unterbodenbild auch gepostet. Alter, was ein krankes Auto. Der Wagen.
Jetzt nochmal, also ich weiß gar nicht.
Der Wagen war 18 Jahre abgemeldet, ja, und hat 18 Jahre lang einem Maniac gehört, der das Auto noch mal komplett durchgearbeitet hat, ist auch gefahren mit roter Nummer immer. Mhm. Der Sohn hat eine Werkstatt. An dem Auto ist alles gemacht, alles. Das ist ein nicht restauriertes Auto, hat keinen geschweißten Rahmen. Der hat ihn dann bei Waldmann gehabt, in Vechta, Spezialist. Mhm. Hochleistungskühler vorne eingebaut, zusätzlichen Ölkühler drin. Diese ganzen Sachen, ein Spaxfahrwerk einstellbar, Schlüssel ist dabei, neue Felgen, alles gemacht, was man so machen kann mit dem Auto.
Spaxfahrwerk, Schlüssel ist dabei, Leute.
Ja, die Schlüssel zum Einstellen.
Weißt du, und wisst ihr, was das Geile ist? Das Geile bei dem Auto, ich stand daneben eben und sagte zu Jens, wie hoch ist dieses Auto?
1,10.
Du stehst daneben und denkst, was ist das denn?
Yeah.
Warum unglaublich, wie flach dieses Auto ist.
Und der Innenraum, es ist alles unrestauriert, es ist alles original. Und
yeah.
Vom Erstbesitzer sind Tankhefte dabei von Shell.
Ach, geil.
Und zwar, die sind geführt komplett. Da ist ein Checkheft, ein Scheiß dagegen. Da ist jeder Kilometer aufgeschrieben. Alles. Der Zustand... Geil.
Und wisst ihr, wie fies so ein Ding klingt? mit diesem Devil Sport Auspuff. Und dann sowieso, das Auto sieht ja wirklich ein bisschen nach Cravallo aus, ne? Also richtig breit, richtig geile, breite Räder. Und das sind ja die, das sind ja die Originalräder von dem Auto, ne? Aber
erst beim GT. Ne?
Aber genau, beim GT. Und das ist ein Rad, auch so von der Güte her. Du guckst dir dieses Rad an und guckst dich daran satt.
Ich weiß nicht, ob die von Gotti sind oder ja, von PLS.
Ja, eins von beiden.
Das Geilste ist, vorne ist ein Notrad drin, so ein Stahlscheibenrad. Das ist von Gotti, da steht Gotti drin.
Ja.
In so beige lackiert. Und das Coole ist, das ist mal benutzt worden. Das hat am Rand so ein paar Abschabungen. Du siehst genau, es war mal festgeschraubt. Das heißt, irgendein armer Teufel muss man mit diesem aufgepumpten Notrad durch die Gegend gefahren sein.
Apropos armer Teufel, ich habe mir dann die Reifen hinten angeguckt. Sind diese geilen, das sind ja Yokohama, glaube ich, hinten drauf. Und die haben so Löcher im Profil, so relativ große Löcher.
85, glaube ich, hinten.
Und so geile Reifen. Dieses ganze Auto ist, das ist so emotional. Und wenn du dich dann da reinsetzt, dieses wirklich kleine Drei-Speichen-Lenkrad, dann guckst du auf diese agro-roten Armaturen, die wirklich so ein bisschen agro sind, dann einzigartig an, also erinnert man sich auch dran, das ist echt bei jeder Alpine so, das Gefühl, das ist ja so ein Vlies quasi, das Armaturenbrett.
Wie so ein
das
Velour?
Ist so, wie so ein Teppich.
Da entweder drauf. Ist das und der Rest ist alles Teppich rundherum.
Ja, ja, genau.
Sitzt
genau,
ein Teppich
genau.
Und dieses Armaturenbrett sieht aus, als hätte ich das selber im Keller zusammen.
Ja.
Ich hätte es ausgesägt,
ja.
Dann habe ich das reingebaut, ja. Und danach hat Konrad das beklebt mit
ja.
dem Zeug.
Ja.
So sieht es aus.
Ja, ist so.
Original ist auch so gemacht worden.
Original.
Nur, dass es nicht Jens und Konrad waren, sondern Jean und Pierre.
Genau.
Genau.
Krämer. Ja, also heißes Gerät auf jeden Fall. Und
aber, ey, die,
was kostet sowas eigentlich? Was kostet sowas?
56.900 Euro.
Ja, okay.
Der Zustand, dieser unrestaurierte und dann optimierte Zustand, so geil. Und die Story halt auch, die Geschichte. Ne? Auch hier die Bedienungsanleitung vom Alpine Radio, ist alles dabei. Alles
ja, geil.
Beide Schlüsselsätze. Sehr cool.
Ja.
Und dann kam...
Noch viel gegensätzlicher. Ich komme hier rein und denke so... Jens, Alter, was ist das da, ey? Oh nee, das ist so, also, es gibt für alles Liebhaber und dafür wird es auch einen Liebhaber geben. Jens, erzähl einfach von dem Auto, ich habe einfach ein Problem mit diesem Auto deshalb, weil das ist ja dieses Thema bei diesen Lizenzbauten alter Fahrzeuge, die ja damit quasi gebaut worden sind über eine Laufzeit von, keine Ahnung, 35 Jahre.
Ja, also aber ne? Trotzdem ist dieser Lizenzbau, der da steht, jetzt schon 43 Jahre alt. Der ist von, 1983. Der ist schon 43 Jahre.
Okay, komm, hau einen raus. Also wir sind hier,
wir sind in der Nostalgie Garage 11. Hier stehen zwei fette Alpines. Hier steht ein Porsche 928. Hier steht ein V12 Mercedes Kombi. Ja? Und jetzt steht auch ein weißer Lada 2107 hier. Besser bekannt als Lada 1500 oder bei uns mit einem anderen Kühlergrill als Lada Nova mehr oder weniger hinterher. Der Lada 2107, der hat diesen Chromkühlergrill, diesen höheren.
Lada Nova und Lada Niva. Das ist auch so, wenn du,
Marketing also
wenn,
als der
Kind,
Hölle.
Pass auf, als Kind hast du gedacht, haben die Russen gar keinen Humor?
Nee.
Ja, dann hast du dazu, nein, hast du noch Red Heat geguckt und dann hast du gedacht, Mist, die haben wirklich keinen Humor.
Nee, pass auf, der Lada 2107 ist ja so eine Luxusvariante, der hat ja Integralsitze innen drin. Und dann hat er...
Nur weil das billiger war, das Ganze in einem Teil zu machen, ja, nennt Jens das jetzt Integralsitz.
Genau.
Komm, was fällt dir noch ein?
Er hat auch
Rennsport-Heckantrieb?
Nee, was ganz geil ist, dieses... Es ist ja die Luxusvariante. Also,
pass auf, Sitze
sind mit so einem... Die Farbkombi, erst weiß und dann rotes Velour innen drin und roten Teppich. Extrem seltene Farbkombination. Dann hat er einen Chromkühlergrill, relativ großen, und hat er auch Wischwasch-Scheinwerfer.
Habe ich gesehen, ja.
Und wenn du die Türen aufmachst, hat er unten auch rote Positionsleuchten in den Türen.
Aber weißt du, was ich geil finde? Bei diesen, das ist ja manchmal so gelöst, bei diesen Wischwasch-Scheibenwischern, da gibt es ja 1000 Videos drüber, wenn die so Anschläge haben, weil sie es nicht hingekriegt haben, die so einzustellen, dass sie nur bis dahin und wieder zurückgehen, damit sie dann immer so anschlagen, so dank, ja,
genau,
klink, donk, klink.
Dann hat er ein Armaturenbrett mit Drehzahlmesser auch.
Nee, ne?
Ja, klar, der hat so Sportarmaturen. Also der Drehzahlmesser, der hat richtig Armaturen halt, ne? Hat ein schönes Blaupunktradio, UKW, so ein einfaches, klick, klick, an, aus.
In Russland geht wahrscheinlich nur Mittelwelle.
Also das Besondere ist die Farbkombi weiß damals, mit Rot innen drin, ist sehr selten.
Mhm.
Und die Story von dem Auto. Der jetzige Besitzer, Doktor der Mikrobiologie, ein sehr genauer Mensch, den habe ich kennengelernt in den letzten Wochen hier, weil er sich ein anderes Auto hier angeguckt hat, musste sich aber von einem Auto trennen. Da hat er gesagt, okay, ich trenne mich von dem Lada dran. Weil den habe ich zwar seit 2013 und der Lada war für die Ewigkeit bestimmt. Der sollte nie verkauft werden.
Aber kannst du mir sagen, also Doktor der Mikrobiologie, warum Lada?
Lada, weil seine Frau Russin ist.
Okay.
Dann hat er gesagt, er hat auch noch einen alten Taunus
übrigens. Liebesgrüße aus Moskau.
Hat er noch einen alten Ford Taunus übrigens, davon mal ganz abgesehen.
Mhm. Weil er aus dem Taunus kommt, oder?
Nein.
Okay, sorry, der Joke.
Also, er hat ihn 2013 bei Genex gekauft, bei Gerrit. Gerrit habe ich auch angerufen. War ganz lustig, Gerrit konnte sich auch erinnern an den Kauf.
Auch an dich, ne?
An mich natürlich auch, klar. Dann hat den Wagen 2014 ist er für ungefähr 10.000 Euro bei Timex konserviert worden.
Wie bitte? Für was? 10.000 Euro bei Timex?
Die Rechnungen sind alle dabei. Mit Eisstrahlen, das komplette Programm. Dann hatte der Wagen ein paar Kratzer. Dann hat er den beim Lackierer hier für 8.000 Euro lackieren lassen. Dann habe ich ihn hier angeguckt, habe nochmal gelacht. Habe gesagt, ganz ernsthaft, dem Lackierer hätte ich das Ding um die Ohren gehauen. Guck dir mal das Dach an. Das Dach ist dermaßen beschissen lackiert. Das hat ja so eine leichte Orangenhaut. Das ist hier in Hamburg für 8.000 Euro lackiert worden, das Auto. Weil er kleine Kratzer hat an den Seiten. Und dann gibt es seit 2013 jede Rechnung, alles. Der Wagen hat einen ganzen Leitsordner voll Unterlagen. Der hat allein über die Jahre 4 Classic-Data-Gutachten dabei, komplett. Der ist wirklich dokumentiert bis zum geht nicht mehr. Und dann ist er beigegangen, weil das Auto für immer war und er ja auch Kontakte in Russland hatte, alles an Ersatzteilen zu kaufen, was man nur so kriegen kann im Osten. Und wie hat er mir heute gesagt, man wusste ja nicht, denn der Krieg, bevor Russland wieder im Krieg ist oder so, kauft man noch, was man kriegen kann da. Bei dem Auto ist der Kofferraum ist bis unter die Kante voll mit Teilen komplett. Da kannst du noch mal ein zweites Auto draus bauen wahrscheinlich. Hardy war heute Morgen da und der hat das ja alles, dieser Doktor kann alles erklären. Der ist da im Thema, der kennt das alles auswendig. Das ist komplett absurd. Im Innenraum stehen ja noch mal 2 Felgen. Dann im Innenraum liegt aber noch ein neuer Kühler und auch so 2 Ausgleichsbehälter, weil er sagt, ja, ist zwar einer drin vorne, aber dieses russische Plastik ist so schlecht, die brechen irgendwann. Also hat er noch mal 2 kaufen können, die sind halt dabei.
Es ist so, ich habe die gesehen, ja. Ich dachte, was sind das denn? Das
sind,
die
sind es sind Teile dabei.
Wie das aussieht.
Das sind nochmal für, ich mutmaße mal, für 10.000 Euro nochmal Teile in dem Auto dabei. Das Auto ist vollgestopft mit Ersatzteilen. Das einzig Dramatische ist, dass die Originalfelgen nicht mehr da sind. Auch eine schräge Geschichte. Die Originalfelge hat nur so längliche Schlitze gehabt, nicht diese runden Löcher. Mhm. Die hatte er zum Lackierer gegeben und dann dauert. Dann hat der Lackierer die angeblich verloren. Die waren dann weg. What? Die gibt es aber nirgendwo mehr. Das sind auch Original-Laderfelgen mit VAZ-Zeichen drin. Was? Alles dabei. Die hat er dann irgendwo besorgt. Und das sind aber ein anderes Design mit den runden Löchern. Und die sind dann nochmal wieder weiß lackiert worden. Die sieht aber auch gut aus. Die ganze Story von dem Auto mit den Teilen und auch mit dem, wie kann man denn einen Lader für 10.000 Euro konservieren lassen? Ey? Und nicht nur das, es gibt vor ein paar Jahren, war noch mal wieder bei Timex zur Kontrolle, noch mal eine Rechnung über 1.300 Euro. Ja, also, du liest das und siehst dir das alles an und sagst dir nur, jo, na dann.
Ja, wobei man halt sagen muss, aber auch bei unserem Unverständnis vielleicht dafür, man muss ja in Westdeutschland war ja dieser Lada 2107 lange Zeit, wenn ich mich nicht ganz irre, eines der billigsten Autos, die du kaufen konntest, neu.
Ich weiß gar nicht, konnte man den 2107 so überhaupt hier kaufen? Ich glaube nicht.
Also nur als Nova dann?
Ja, der Nova ist ja noch ein bisschen einfacher dann, mit einem anderen Kühlergrill und so weiter. Aber so mit dieser Luxusvariante, mit diesem Chromgrill und so, ich glaube, den gab es bei uns.
Das könnte ich ja googeln. Also, ich meine, wir haben ja die Zentrale von Lada, weißt du ja, ne? Winsen-Lue, wenn ich mich nicht irre, ne? War doch so, ne?
Ja.
Also, ja, verrückt. Ja, völlig verrückt. Also, ja,
ich weiß nicht. Aber was kostet so ein Auto jetzt, ne? Schwierig. Weiß ich auch noch nicht. Ich hatte ja mit Gerrit nochmal drüber gesprochen. Gerrit hat auch gesagt, der Bringer an dem Auto ist, dass der weiß ist mit Rot innen drin. Das wäre extrem selten und das auch in dieser Szene sehr gesucht ist, diese Farbkombination. Ach so, dann hat er auch Schonbezüge nähen lassen extra. Die Sitze, da hat noch nie einer drauf gesessen. Ist alles mit. Es gibt ein Autopyjama aus Baumwolle für das Auto. Es gibt alles ganz krank. Alles so, du sagst, ich habe das auch so gelassen. Und er kam hier an, der ganze Fußboden war mit Zeitungspapier ausgelegt. Da habe ich gesagt, von wann ist denn die Zeitung? Die war vom 14. März. Ernsthaft?
Okay.
Damit man nicht irgendwo drauf tritt. Alles mit Zeitungspapier
ausgelegt. Ja, da kommt jede Woche die neue Ausgabe von der, vom ja, Leute, Hamburger Abendblatt rein.
Das ist so schräg.
Ja.
Aber auch so geil. Allerdings. Deshalb lasse ich das auch so.
Ja.
Ich lasse die Bezüge da drauf. Ich lasse die Teile alle im Kofferraum.
Gut, es ist also die Story zu diesen Autos. Und wir haben das ja jetzt wirklich bei jedem dieser Autos gehabt. Das denkt Jens sich ja nicht aus. Das kommt ja mit dem Auto. Und das Bedauerliche ist ja, dass die Geschichten oftmals ja verloren gehen. Und das besonders Schöne ist, wenn sie eben nicht verloren geht. Weil, kann ich auch immer nur wieder betonen, der Wert eines Fahrzeuges ergibt sich ja auch für den nächsten Besitzer daraus, dass er diese Geschichte weitererzählen kann. Ja? Also derjenige, der den dann fährt, wird ja auch dann auf Menschen treffen, die sagen, unfassbar, wie kann der in so einem Zustand sein? Und dann fängt man halt an zu erzählen, ja, so und so und so und so. Und ich meine, ist nochmal, es ist halt absurd, 10.000 Euro, finde ich, bei Timex zu lassen, um einen Lada 2107 machen zu lassen.
Der Hintergang ist ein anderer. Ich habe mir einen Lada gekauft, weil ich habe eine russische Frau und jetzt habe ich ein russisches Auto dazu. Das findet die vielleicht auch schön, damit mit mir zu fahren. Und das Auto soll für immer bei mir bleiben. Also konserviere ich den so für immer und kaufe alle Teile, die ich brauche, dass ich ihn für immer fahren kann. Der Hardy war ja die ganze Zeit dabei.
Ja.
Und Hardy hat dann den Motorraum gesagt, guck dir mal das Kastgestänge, das ist alles neu. Lenkgetriebe ist neu. Da sind permanent Neuteile reingekommen auch in den Wagen.
Ja.
Und der ist insgesamt nur 43.000 Kilometer gelaufen. Das kommt noch dazu.
Ja, okay. Ja, okay.
Ja, geiles Auto.
Ja.
Allein die Story, weißt du, so mit diesen Sitzbezügen, genau so muss der bleiben. Den muss jemand fahren, der das so zu schätzen weiß.
Ja.
Krass, krasses Teil.
Ja. Hä? Ja.
Aber
ja.
Ist auch krass. Muss ich noch ein Bild posten. Für eine Kiste Bier hat Laurens vor 3 Tagen eine Fiat Panda-Karosse abgeholt. Wir haben in eBay Kleinanzeigen war plötzlich diese, am Anfang der Woche eine Fiat Panda-Karosse gegen eine Kiste Bier abzugeben im Norden.
Mhm.
Ein blauer Panda ohne Türen.
Was für ein Bier?
Egal, ein blauer Panda ohne Türen, rollfähig mit Rädern sogar drauf, mit Felgen.
Mhm.
Wir haben gedacht, gut, für eine Kiste Bier kann man ja mal mit dem Hänger abholen.
Mhm.
Vielleicht kann man nur irgendwas daraus gebrauchen. Die Karosse ist dermaßen gut, dass wir nicht genau wissen, warum der auseinandergerissen worden ist. Es ist eine zweite Serie, ein späterer.
Mhm.
Das heißt, wir können natürlich längst nicht alles davon gebrauchen,
weil
zum Beispiel nur die erste Serie Panda 4x4 hatte Plattfedern hinten, der spätere nicht mehr. Weißt du, es gibt ja so ein paar bauliche, aber diesen Kofferraumboden, der so komplett kaputt ist, den können wir komplett nehmen. Der ist komplett rostfrei. Den schneiden wir da komplett raus. Krasse Story, ne? Also mit dem Panda geht es auch weiter, Leute.
Ja, gut.
Ich habe es ja gepostet Anfang der Woche mal mit einem Bild. Hast du gesehen den Post?
Mhm.
Auf Facebook?
Mhm.
Nee, habe ich einen Post gemacht zu meiner Leidensgeschichte. Ja.
Ja, mich macht das immer nachdenklich, weil ich auch darüber nachdenken muss, was ich noch so habe, was ich bis jetzt nicht auf die Straße gebracht habe. Und das nervt mich auch so ein bisschen. Ne? Ich meine, mittlerweile steht der seit 6 Jahren bei mir der Maserati 430. Und nochmal, ist auch zu schade, um rumzustehen. Und das Auto ist so im Prinzip ja echt gut. Aber ich muss ihn halt jetzt irgendwie mal alles mal in Verkehr bringen. Und da komme ich wieder zurück auf die Geschichte. Bei der Strecke, die ich jetzt in Zukunft fahre, die ja nicht, weißt du, also ich bin ja diese ganzen Autobahnstrecken früher in Bremen gearbeitet, danach in Lübeck und immer hauptsächlich in Hamburg gewohnt. Dafür fährst du nicht mit einem alten Auto, um, ich sag mal, in Jenfeld auf die Autobahn zu fahren und dann in Lübeck wieder runterzufahren. Das ist jetzt irgendwie nicht so die Strecke, die bei der ich mir vorstelle, die mit jedem alten Auto Spaß macht. Aber durch die Stadt vielleicht nicht mit ganz so viel Stop and Go und bei gutem Wetter im Sommer macht das durchaus Spaß und Sinn. Und ich sehe auch wirklich, und das muss man ja sagen, du siehst, wenn du in Hamburg, und jetzt muss man Hamburg dazu ein bisschen kennen, je mehr du in Richtung Blankenese fährst in Hamburg, desto mehr klassische, besondere Autos siehst du. Also mir begegnen da permanent irgendwelche besonderen Autos, was ich sonst natürlich, wenn du jetzt irgendwie Autobahn nach Lübeck fährst oder auch in Rahlstedt unterwegs bist, eher nicht so hast. Also da ist wirklich die Dichte an besonderen Autos ist da hoch. Und dadurch, dass Leseberg ja auch früher Klassikpartner war, da sehe ich auf dem Hof natürlich auch immer nochmal schöne Autos, auch die dann in der Werkstatt sind. Vieles mit H-Kennzeichen. Und jetzt jüngst übrigens eine rote 1994er Esprit C-Klasse. Und sowas hat ja mittlerweile auch schon wieder Charme mit H-Kennzeichen in einem guten Zustand. Sieht man halt auch nicht mehr und ist halt auch so eine Möglichkeit, mit einem H-Kennzeichen eigentlich ein total alltagstaugliches Auto zu fahren. Und die frühen, muss man sagen, wenn die gepflegt sind, haben die nicht so die harten Rostprobleme wie später. Ja, also wenn du so eine 93er, 94er C-Klasse hast, klar, am liebsten in dem Gelb, ne? Da hattest du mir auch mal eingeschickt. Sowas ist natürlich ein Traum. Also ich finde, das ist auch jetzt noch der richtige Zeitpunkt, diese Autos zu kaufen, weil die sind ganz normal bezahlbar, sind auch noch nicht auf dem Niveau, wie 190er gehandelt werden, aber sie sind halt die nächsten, die sich dann in diese Richtung entwickeln, weil gute werden halt weniger. Es gibt halt auch so jetzt nur noch kaum welche. Deshalb, das macht schon Spaß und Sinn. Nicht umsonst guckt Jens auch ab und zu mal nach besonderen Autos und Farben. Und in der Kundschaft, du hast ja jemanden, ne, der einen gelben hat, ne?
Ich habe jemanden, der hat einen gelben mit roten Sitzen.
Ja, genau.
Gelb. Nicht zu verkaufen.
Ist aber auch sowas von ultra wild, ne? Also geil. Eine gelbe W202 C-Klasse mit diesen rot-schwarzen Sitzen sind es ja. Es ist ja dieses rot-schwarze Esprit-Muster dann, mit diesen Musterchen da drin. Schon cool. Und auch da würdest du merken, dass die Langzeitqualität der Materialien im Innenraum eines W202 sind kein Scheiß. Die eingefleischten Mercedes-Leute sagen natürlich alle, bleib mir weg mit so einem Scheiß, ne? Das ist aber Blödsinn, weil am Ende haben die Autos dann ähnliche Themen wie ein 190er, was das Thema Rost angeht oder auch unten Achse. Aber das ist halt alles easy machbar. Die Teile sind vorhanden und günstig und die Technik ist eigentlich ziemlich bulletproof. Also finde ich nicht, dass diese Autos weniger Charme haben. Tja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Jens, wie sieht's aus? Quartett Roulette und dann ab in die Sonne, oder? Ja, ne?
Ja.
Dann gucken wir mal, was wir hier noch so liegen haben. Oha, das ist ein bisschen alt. Oh, das ist ganz geil. Komm, dann nehmen wir das hier. Erste Auto gleich vorne drauf. Das ist auch eins meiner, ich sag mal, Quartetts, mit denen ich in den 80ern gespielt habe. Das erste Auto vorne drauf muss ich kurz thematisieren. Sparrow Shahia Mercedes 500 SE. Erinnerst du dich noch an den?
Das ist so krank, ey.
Der ist so krank. Komplett in weiß und dann vorne, also sieht schon geil aus, ne? Eigentlich müsste man sich nochmal ein 126er so fertig machen. Das sieht schon wild aus, ne?
Oder man findet den. Die Frage ist, ob es da nur mehr als einen von gibt.
Glaube ich nicht. Und ich glaube, wenn man sowas findet, also wirklich interessant wäre, was, aber ich weiß auch nicht, ob die Autos dann in den Emiraten oder wo die dann noch stehen, weißt du? Das ist ja so ein typisches Scheichauto, kann man sagen, ne?
Ja.
Das typische Scheichauto. So. Sparrow. Ich ziehe zuerst heute mal.
Franco Sparrow.
Franco Sparrow, genau. Ich nehme mal eine von hinten. Noch nicht ganz hinten. Das sind manchmal welche, die wir mit hingesteckt. Oh ja. Das, also, erstens ist es schon mal ein Auto, mit dem du dich, das wird dir nicht helfen, mit dem du dich in den letzten Monaten schon mal auseinandergesetzt hast. Das Auto würde aufgrund seines Namens hier gut reinpassen. Ich finde das ein guter Tipp tatsächlich, wirst du danach auch sagen, aber musst du erst mal drauf kommen.
Deutsches Auto?
Nein.
Französisch?
Mhm. Hm? Ja.
Ja? Limousine?
Also, wenn Kombi? Das Auto ein Problem hatte, dann, dass man nicht ganz eindeutig sagen kann, welche Karosserieform er hat, finde ich.
Das ist ein 80er-Jahre-Quartett, ne?
Mhm.
Ein Peugeot?
Nein.
Renault?
Ja.
Das ist ein Serienauto oder eine Studie?
Ein Serienauto. Und der würde gut hier reinpassen.
Also, Viertürer?
Nein.
Fünftürer?
Nein.
Dreitürer? Zweitürer?
Ja, Dreitürer.
Dreitürer. Ist ein Coupé.
Ja, finde ich auch wieder hart, wenn man sagt, es ist ein Coupé. Dazu ist die Tür zu kurz, finde ich.
Wie zu kurz? So kann die Tür zu kurz.
Natürlich ist es ein Zweitürer. Also man könnte sagen, es ist ein Coupé.
Renault.
Aber du sagst ja, bei einem Golf, Zweitürer, sagt man ja auch nicht Golf Coupé.
Ach so.
Er passt hier rein. Er passt hier rein. Er passt hier perfekt her.
Kleinwagen? Mittelklasse?
Ja.
Mittelklasse.
Jens, er passt hier perfekt rein.
Ja, ist ein Renault 11.
Ja, klar.
Ja.
Ja, und ich finde...
Hat doch der Malte Büttner einen gekauft in Essen auf der Messe, ne?
Ah, cool.
Ah. Der im Sparkhaus stand.
Du hast aber in Essen gerade gesagt, du meinst in Bremen.
Mit Tori,
genau, den in Bremen. Ja, der war schön, auch der Wagen, ja.
Die ganz geil ist der, den gibt es ja auch als Sportversion, als 16V.
Ja.
Mit so Schürzen, ein bisschen Alufelgen und so, das ist ganz geil.
Ja, ich habe so ein, das ist ein ich fand das Auto immer so ein bisschen komisch. Ich finde allerdings, das die waren
ja
spannend.
Ist es ja die Hatchback-Version, also wenn du mit dem Renault 9 rückwärts gegen die Wand fährst und da eine Kofferklappe drauf baust, irgendwie so.
Ja. Was ich interessant fand bei dem Auto, das war ein mutiges Auto damals von Renault. Also der war durchaus sehr innovativ in den 80ern, ja. Mit diesen eckigen Frontscheinwerfern und so. Oh, jetzt warte mal, den gab es doch auch in den USA, oder? Jens? Den gab es auch in den USA.
Nee, es gibt den Renault 9, gibt es in den USA, da heißt der Renault Allianz.
Genau.
Das ist aber nicht der 11.
Okay.
Der Renault 9 ist der, also ist Stufenheck, der Allianz.
Gab es den 11 nicht da?
Nicht, dass ich wüsste, habe ich noch nie gesehen. Ich kenne nur den, wurde ja über AMC vertrieben, Renault
genau.
Und AMC war ja
genau,
zusammen.
Genau.
So viel ich weiß, nur den Neuner und der heißt dann Renault Allianz.
Okay, gut. Dann darfst du jetzt einziehen. Also, die Karte, die er haben will, einfach festhalten. So. Oh. Fuhr, sagt er. Jens sagt Fuhr.
Der rote Baron. Ist so einfach, der Tipp.
Der rote Baron.
Nee, der rote Baron nicht. Ich hatte so einen ganz anderen Tipp auf der Zunge gerade, aber ich will sie nicht zu einfach machen.
Eigentlich habe ich dir das einfach gemacht. Ich hatte das Gefühl, du wolltest nur drumherum fragen. Ich meine, passt hier gut rein, kann ja nur Renault 11 sein.
Das ist ein Fahrzeug... Da braucht der eine oder andere auch einen Kaufbegleiter dafür.
Ich habe die Karte vor Augen. Also ich weiß jetzt schon, dass es ein 107er SL ist in Rot.
Genau.
Ist und das ist, glaube ich, ein 280 SL auf der Karte, 500. Oder? Ein 500er?
Ja.
500er? Ist es wirklich? Geh mal her.
Ja, hat einen Spoiler.
Hat einen Spoiler?
Ja, ist der 500er.
Ja, dazu kann man immer nur wieder sagen, gib mal einmal die Karte bitte. Dazu muss ich eins
deshalb sagen. Hier, wir müssen erklären, warum Frank so schnell drauf kommt, weil ich den silbernen 350 SL45 ja verkauft habe und dazu kam der 107.kaufbegleiter.de
genau.
Und hat das Auto für jemanden mit angeguckt sozusagen.
Genau.
So habe ich gesagt, dafür brauchst du einen Kaufbegleiter.
Genau.
Ja.
Und witzigerweise,
wie der auf dem Bild ist, siehst du den nie.
Und so einen hatte ich.
In Rot mit Barockfelgen, 500er mit dem Gummispoiler vorne, genau so.
Ja. Ich musste gerade nachdenken. Ja, ich hatte die Barockfelgen drauf. Ja, ich hatte ihn genauso. Und zwar auch einen frühen 500er, also so ein, ich glaube, ein 85er war meiner, ohne Cut. Und soll ich dir was sagen? Der ging richtig. Ein 500 SL, 107er, früh ohne Cut. Der ging richtig. Ich weiß doch, das war damals cool. Ich konnte den kaufen. Das war so eine ganz verrückte Geschichte. Das Auto ist hier im Umland von Hamburg gelaufen, wurde dann verkauft an jemanden, der dieses Klassische gemacht hat, was so der eine oder andere macht, der sich so einen Traum erfüllt. Der Wagen war rauchsilber und wurde umlackiert in Rot. Es wurde aber nicht Mercedes-Rot genommen, sondern Rosso Corsa. Und dann, ja, pass auf, und dann, und die Felgen habe ich gleich verkauft, die waren dabei, die dreiteiligen AMGs.
17 Zoll. Auf dem Auto? Wie scheiße sieht das denn aus?
Ja, ach. Und ich habe das alles raus, also ich habe den Wagen auf die Barock gestellt und habe, gut, die Farbe konnte ich natürlich nicht ändern, leider. Und dieses Auto habe ich damals gefahren und ich war damals sowas von überrascht, wie geil und agil so ein 500er Motor in diesem SL ist. Der ist sehr, sehr leichtfüßig damit. Also das fühlt sich richtig gut an. Das ist eigentlich aus meiner Sicht sogar der härteste Kauftipp, ist eigentlich ein früher 500er ohne Cut als 107er. Ist nicht leicht zu finden, ne?
Ich wollte es gerade sagen.
Also da, finden. Genau, und ich hatte damals Glück und dann habe ich ihn an einen Kumpel von mir verkauft und weißt du, was der dann gemacht hat? Einen Cut eingebaut. 3 Jahre, bevor er H-Kennzeichen gekriegt hat.
Wie sinnlos ist das denn?
Ja, das habe ich auch gedacht. Weil das war, wie gesagt, war ein 85er. Ja, genau, so war das von der Zeit her, genau. 85er hat 2015 H-Kennzeichen gekriegt und er hat irgendwie ihn von mir, glaube ich, 2011, 2012 gekauft und hat dann für die 3 Jahre noch einen Cut einbauen lassen. Hat irgendwie 2,5 oder so gekostet, weil geht ja nur G-Cut irgendwie. Völlig irre. Also so, ich habe es auch nicht verstanden, weil du nimmst, also diese ganze Agilität geht ja dadurch auch verloren, weil Regelsystem, Leistung, das war echt schade. Naja. Ja, aber das war meine 500 SL-Geschichte. Das war schon ein cooles Auto. Hätte ich mal behalten sollen. Aber irgendwie war das auch mit dem Color Change und Rosso Corsa. Du stehst davor und denkst, also war gut gemacht, ne? War gut lackiert, aber du stehst davor und denkst, irgendwas ist mit diesem Rot anders als das, was du sonst von Mercedes kennst, weißt du?
Eine verbastelte Runkelrübe.
Ja, ist es nachher. Also ja, durch diese Geschichte, ja.
Ja.
Ja, leider ja. Bedauerlich. Ja, Jens, dann würde ich sagen, jetzt hoch dir eine Wochenende.
Auf zum Basteln.
Genau. Also vielen Dank nochmal übrigens für eure Resonanz. Das hat viel Spaß gemacht zu der letzten Autobild. Ich greife da nochmal ein paar Sachen raus. Ich bereite mich mal vor mit lustigen Artikeln. Das war ja wirklich so ein bisschen Geschichten aus dem Paulanergarten teilweise. Aber die Autobild, und das muss man wirklich sagen, wenn man die Zeitungen mal nebeneinander legt, sie wollte und musste halt anders sein als ein Automotorsport. Und was denn?
Naja, also bitte, das Niveau von der Automotor und Sport, das schaffst du ja auch nicht.
Nein, aber
du das denn hinkriegen?
Das ist ja richtig, aber du musst dir ja dann deine eigenen Stammleser quasi auch erziehen. Und bei mir hat das halt geklappt, auch mit diesen, also mich haben halt auch, keine Ahnung, mich hat das auch alles interessiert, dass die eben auch mal eine Waschanlage getestet haben und keine Ahnung, dir gesagt haben, wie du am besten die Fugen deiner Lüftung auch noch sauber machen kannst oder so. Also da gibt's ja so 1000 Kleinigkeiten ums Auto herum.
Spannend, was dich so
bewegt. Ist so. Hat mich geprägt und ist sicherlich auch heute, ne, führt dazu, dass wir hier manchmal abschweifen.
Also ich kenne ja Fugenferdi, aber jetzt, das ist eine ganz neue Bedeutung für mich, das Wort.
Ja, siehst du wohl?
Tschüss.
Fugenfränki. Ah, das könnte auch was anderes heißen. Naja, tschüss. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.